Ja, herzlich willkommen zur Folge 8 der Chronisten des Irrsinns. So viel Zeit muss sein. Mein Name ist Julian Marius Plutz und ich bin Journalist.
Mein Name ist Sascha Blöcker und ich bin eifriger Student und mittlerweile Schnorcheltaucher.
Was?
Und ich muss sagen, ich bin da nicht gut drin.
Kann man darin schlecht sein? Heißt das, dass man dann gleich absauft oder wie?
Ja, also ich trinke unglaublich viel Salzwasser durch diesen Schnorchel. Der fungiert bei mir eher als eine Art Strohhalm. Mein Sohn ist sehr gut darin. Der nimmt das Ding und der schnorchelt dann über Meter. Also sobald ich diese Brille auf habe und den Schnorchel im Mund und auch nur die Brille so vorne eindippe, meine Nasenspitze ist kaum feucht, läuft da Wasser in diesen Schnorchel. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin so schlecht darin.
Sag doch einfach mal deinen Sohn. Vielleicht hat er einen Tipp für dich.
Ja, weiß ich nicht. Liegt ihm einfach mehr. Keine Ahnung. Es ist mir auch schon peinlich.
Ja, bevor wir in die Themen der Woche gehen, eine kleine Geschichte möchte ich erzählen. Und zwar, ich bin ja völlig überraschend aus Nürnberg. Und in Nürnberg ist der ab morgen, also Mittwoch, dann ist dann der 7., also ab dem 7., 6. der evangelische Kirchentag. Ja, das ist ein Ereignis von Gut und Böse. Und ich dachte mir, es war wirklich sehr überraschend. Und dann kurzfristig vor ein paar Tagen habe ich das gesehen. Oh, der ist ja in Nürnberg. Dachte ich mir, ich bin ja auch in Nürnberg. Da könnte ich doch hingehen. Und dann bin ich auf die Homepage gegangen. Und ich dachte, Gott ist ja kostenlos, dachte ich eigentlich. Nee, stimmt gar nicht. Denn die Eintrittskarte kostet, die Tageskarte 39 Euro. Und das 5-Tage-Ticket 120 Euro. Ist mir doch ein bisschen zu viel. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin da irgendwie auch Journalist, dann kann ich mich doch akkreditieren lassen. Und das habe ich auch gemacht und ich bin jetzt offiziell ab morgen, also Mittwoch noch nicht, aber ab Donnerstag versprochen, bin ich da und werde vom evangelischen Kirchentag berichten. Ich sage das deswegen so, weil ich habe mir mal das Programm angeschaut. Das ist ja unglaublich, also es sind 2000 Veranstaltungen insgesamt. Aber 41 an Veranstaltungen gehen nur um LGBTQ und Regenbogen. Und die werde ich mir genau anschauen. Ich denke, da werde ich viel Freude haben.
Ah, ich denke, da haben wir ja mindestens schon mal ein Thema für unseren nächsten Podcast. Das wird ja super spannend. Der evangelischen Kirche fühlte ich mich nie angehörig, war auch tatsächlich nie Mitglied. Bin auch sehr froh darüber. Auch Katholik bin ich nicht, obgleich meine Mutter eine ist. Eine Katholikin. Ich selber bin dem heidnischen Glauben verfallen.
Was?
Und damit haben wir die Religion dann auch abgehakt. Wobei die Person, die wir zuerst behandeln wollen, ja auch, ich sag mal, in gewissen Kreisen eine nahezu religiöse Skulptur-Person geworden ist, die entweder verehrt oder verhasst ist. Wir reden natürlich vom Höcke.
Von Björn Höcke. Vielleicht sogar verwirrt und verehrt. Absolut. Nein, die Tatsache ist so, das kam in den letzten Tagen. Und tatsächlich, und ich war ein bisschen überrascht, weil Björn Höcke wurde angeklagt wegen der Verwendung von NS-Vokabular. Was nicht ganz korrekt ist, aber gut, Schwamm drüber. Nicht jeder ist von Journalisten irgendwie juristisch geprägt, ich übrigens auch nicht, aber ich mache mir das zu eigen, ich frage dann halt Journalisten und der Anklagepunkt oder die Vorschrift korrekt heißt Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. Das hat weder ZDF noch Spiegel angebracht, aber das nur am Rande, unsaubere Recherche hier und dort, macht ja nichts. Der Herr Björn Höcke hat etwas gesagt, was man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Er hatte gesagt in einer Rede oder eine Parteirede, was auch immer. Ich glaube, es war in Sachsen-Anhalt. Ich glaube schon. Auf jeden Fall meinte er in einer Rede, alles für das Land, ich glaube, es war Sachsen-Anhalt, und alles für Deutschland. Das hat er dann auch danach gesagt. Ich habe mir das Video angeschaut und dachte mir, ach ja, alles für Deutschland, nicht der schlechteste Begriff aller Zeiten. Aber wir wissen jetzt, weil wir alle Historiker sind, wissen wir, das war von der SA der Leitspruch, alles für Deutschland. Das heißt, wir dürfen das nicht mehr sagen, er darf nicht mehr sagen, nicht nur das, sondern man wird sogar deswegen angeklagt. Wie fühlst du dich damit?
Ja, also zunächst mal, alles für Deutschland war heute in den Twitter-Trends auf Platz 1, deshalb gehe ich davon aus, dass demnächst eine Klagelawine dieses Land überrollen wird. Denn Twitter-Trends Platz 1 bedeutet so in der Regel mindestens 8000 Hashtags, die diese SA-Sprache formulieren. Nein, also ich sage mal, als Geschichtslehrer kann man Höcke durchaus vorwerfen, dass er dort eine gewisse Sensibilität oder ein gewisses Vorwissen haben sollte oder wahrscheinlich auch hat. Ich habe das Video aber auch gesehen und bin der Meinung, so wie er es da formuliert hat. Also er war ja in so einem, ich sag mal, in so einem Wortgefecht, wo das Wort alles irgendwie so der Dreh- und Angelpunkt war. Und er hatte vorher nicht nur gesagt, alles für Sachsen-Anhalt, er hat auch noch irgendwie alles für die Partei oder so in der Richtung. Alles oder alles für die Bürger, alles für Sachsen-Anhalt und im Endeffekt auch alles für Deutschland. Also hätte er es jetzt ein bisschen freier von diesen Sachen gesagt, hätte ich es vielleicht auch noch mehr verstanden. Aber so wie sich der Fall mit Video darstellt, ist es die vielleicht lächerlichste Anklage, die Höcke bis dato erlebt hat. Und wir sind in Folge 8 und ich habe nochmal nachgezählt, ist tatsächlich Anklage 8 gegen Höcke und
Zufall oder Chiffre?
Immunitätsentzug 8. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
Ja, aber das ist ja auch etwas.
Du hattest dich.
Ja, bitte. Also, da muss ich auch mal die Leute mal fragen, ob sie noch alle beisammen haben. Also, es gab mal eine relativ unlustige Sitcom und die begann immer wieder mit diesen Worten: alles für den Dackel, alles für den Club. Also ist das wohl auch jetzt Nazi-Sprech? Ich kann es wirklich mittlerweile nicht mehr nachvollziehen. Ich dachte eigentlich, dass, was K. Ray mal meinte, der auch dann gleich im zweiten Teil oder dann so dann zu hören ist, dass es ein Witz ist, wo er meinte, ja, also Lügenpresse, das war das Wort, was er dann verwandte auf der Bühne. Ja, das hat auch mal Hitler gesagt, oder Hitler hat auch mal gesagt, guten Morgen. Ja, offenkundig ist das auch schon wiederum falsch. Man muss aufpassen, was man sagt, und man braucht offenkundig so einen riesengroßen Katalog vom Katalot. Das war ein Wortwitz. Ja,
Oh.
naja, auf jeden Fall, offensichtlich braucht man eine Bedienungsanweisung für die deutschen Medien, dass man nicht ins falsche Fahrwasser gerät.
Ja, ich sage immer, Denglisch schützt vor Nazisprache. Deshalb talk ich auch fast jedes zweite Wort in Englisch, um hier eine klare Distanz zu schaffen. Reden wir über Zufall oder Chiffre. Nun sind ja die Wahlen in Thüringen gar nicht mehr so weit weg. Und denkst du, und die Rede ist tatsächlich schon einige Tage her, denkst du, dass man jetzt zufällig sich gedacht hat, jetzt fühle ich mich aber sehr S-Art, deshalb mache ich jetzt die
Babusch.
Anzeige, oder glaubst du, dass man das so ein bisschen in der Hinterhand hatte, um ja quasi vor der Wahl noch mal Höcke in die Medien zu bekommen als den ja Nazi, als den man ihn gerne
Ja, aber
bezeichnet.
natürlich. Ich meine, Journalisten, wenn sie ihren Beruf ernst nehmen, würden das nicht tun. Aber die allermeisten, oder nicht alle, aber viele und viel zu viele Journalisten sind ja eigentlich nur oder im Wesentlichen Aktivisten. Sie haben eine Agenda, man merkt das, man sieht das, man spürt das jeden Tag. Na, selbstverständlich wird so eine Meldung auch mal etwas prominenter gemacht, vor irgendwelchen Wahlen oder irgendjemanden komplett in den Dreck zu ziehen. Das ist keine große Überraschung. Das war eigentlich schon fast immer so. Das Problem ist in dem Fall, dass es einfach so lächerlich ist. Also, ich habe mir vorhin überlegt, ernsthaft, das Thema einfach zu streichen, weil es einfach so lächerlich ist. Aber offenkundig ist es nicht lächerlich für viele Leute, deswegen müssen wir drüber reden. Aber es ist dennoch lächerlich. Also, diese Leute wissen offenkundig überhaupt gar nichts mehr. Sie spüren nichts mehr, diese Journalisten oder diese Art von Journalisten, also gewissermaßen so, wie heißt das, Wiener Schnitzel oder Schnitzel nach Wiener Art, also das ist ein Journalist nach Journalistenart, die so etwas machen, völlig, völlig überzogen, völlig verdorben und auch nicht ganz hohl, weil diese Leute haben eine Agenda und sie machen das immer und immer wieder. Ich finde es mittlerweile relativ unschön, weil ich mir denke, hey, mach doch mal einen ordentlichen Bericht, keine Ahnung, schreib mal was Schönes oder so weiter, aber nicht so ein Husarenstück, was wirklich irre ist.
Ja, allerdings machen Journalisten das ja nicht immer so. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Cum-Ex-Affäre eines gewissen SPD-Kanzlers, die ja vor der Wahl bekannt war, auch der aktivistischen Journalistenbubble, die aber doch ziemlich zurückhaltend waren mit dem Thema, bis die Wahl vorbei war und ich sag mal, ja, spitz auf Knopf, die richtige Anklage dann vor der Tür stand, aber man hat schon zugesehen, dass das keinen Einfluss auf den Wahlkampf nimmt. Ähnlich haben wir es in den USA erlebt mit dem Hunter Biden Laptop, wo ja sogar behauptet worden wäre, das sei von den Russen erfunden, der Hunter Biden Laptop. Also die Journalisten, ich sag mal, sind da schon parteilich ein bisschen voreingenommen, um das ganz vorsichtig zu formulieren.
Ja, parteilich voreingenommen im Wesentlichen schon. Also ich kann ja nur von Deutschland sprechen, weil ich den Markt da ein bisschen besser kenne oder überhaupt kenne. Für andere kann ich gar nicht reden. Aber das ist ja schon so. Schauen wir uns an, welche Journalisten, Volontäre, welche Parteien gewählt haben. Naja, also die AfD war es nicht. Ja, das war eher dann Grüne, SPD und nochmal Grüne und nochmal SPD und noch Linke. Eine Partei, die Partei Die Linke, die eine Randnotiz in Deutschland ist offenkundig für Volontäre des öffentlich-rechtlichen Rundfunk der neue und der alte heiße Scheiß. Ja, die Alt-SED, ja, läuft bei denen.
Ja, wenn wir gerade bei Journalisten sind, die, ich sag mal, Journalisten im privaten Bereich, Bild und Co., verbreiten ja auch das Schreckgespenst in der AfD, aber die Öffentlich-Rechtlichen, die hat die AfD ja auf der Agenda, die will man nicht mehr zwangsfinanzieren und die müssen ja quasi, um erhalten zu bleiben, Anti-AfD-Propaganda machen. Ich meine, es würde auch reichen, für die CDU-Propaganda zu machen. Aber da haben wir heute was Interessantes reinbekommen. Und zwar der Chef der AfD sage ich, der Chef der ARD, Ansage vom ARD-Chef, Ausrufezeichen, wir werden für Beitragserhöhung kämpfen. Vom 6.06.23, 14.23 ging die Meldung ungefähr raus. Und meiner Meinung nach, in einer Zeit, in der wir ohnehin mit Teuerung zu kämpfen haben, viele Menschen nicht mehr genug Einkommen zum Auskommen haben, ist das ein ungewollter Wahlwerbespot für die
Ich finde es
AfD.
hervorragend, weil das passt wirklich zur Unzeit und diese Leute sind eine Art von Unzeit. Diese riesengroßen, ja, ich sehe das mal vor mir, diese wirklich zu Tode finanzierten, seelenlosen Wesen, also es sind noch Menschen, keine Sorge, aber sie haben überhaupt den Instinkt verloren für die Bevölkerung. Und das ist etwas, was ein Journalist niemals verlieren darf. Den Instinkt für die Bevölkerung und den Instinkt für Zeitgeist und so weiter. Den muss man ja nicht mögen. Wir werden später vielleicht noch über den Stolzmonat sprechen. Den muss man nicht mögen und so weiter. Aber man muss das doch aufgreifen und wissen, dass ein paar Leute, oder nicht nur ein paar Leute, sondern etwas viele mehr Leute, das einfach gut finden oder zumindest das entsprechend sind. Und diese Leute, die wirklich im Bayerischen gibt es das schöne Wort Großkopfert. Ne? Also die sind wirklich völlig weg von der Realität. Ich dachte immer, dass das nur Politiker wären, aber offenkundig sind es auch großkopferte Journalisten, die wirklich komplett den Zeitgeist verloren haben. Diese Meldung kommt zur Unzeit. Ja, währenddessen gibt es eine Krise, wir haben eine Rezession. Ich habe mir den Immobilienmarkt angeschaut für ein anderes Medium. Der bricht ein. Es könnte sein, dass die Immobilienblase vielleicht in den nächsten Monaten platzen wird. Und da kommt jemand, ja, aber wir kämpfen für mehr Beiträge. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, und das auch mit voller Stolz. Und wenn das jetzt so wäre, dass die, ich sag mal, linksgrüne Beiträge bringen würden, aber irgendwie ARD, ZDF, so das, aber die haben ja auch noch Funk. Also bei Funk erklären die uns, wie wir die Beine halten sollen, während wir unseren Darm entleeren. Und bei Funk klären sie auch darüber auf, welches Essen man konsumieren sollte, bevor man sich in den Arsch knattern lässt. Und ich weiß nicht, ob das wirklich die Demokratieabgaben sind, für die uns die immer verkauft werden, aber ich glaube, wir haben genug über diese wunderbare öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt gesprochen. Kommen wir zum traurigsten Monat des Jahres. Das ist der März. Und auch als Politiker macht der März keine gute Figur. März hat sich jetzt, ja, distanziert, hat gesagt, es wird keine Koalition mit der AfD geben. Ich habe es auch schon in Spaces gesagt. Das ist eine Selbstbeschneidung in der Form, dass ich von meinem theoretischen Verhandlungspartner einen aussortiere. Das bedeutet, die anderen zwei Verhandlungspartner haben einen voluminösen Zuwachs an Hoden am Verhandlungstisch. Und diesen Zuwachs werden sie natürlich auch ausspielen. Völlig unnötig, diese Ansage. Plus, sie trifft den Zeitgeist nicht. Wir haben es erlebt, seit der Ansage hat die CDU tatsächlich wieder einen Zustimmungspunkt verloren und die AfD einen gewonnen. Meinst du, das liegt daran, dass die Menschen so weit denken, dass wenn die CDU nicht mit der AfD koaliert, sie zwangsweise wieder die CSU, die CDU haben oder die Grünen gar? Und beides galt es ja unmittelbar zu verhindern. Meinst du, die Menschen denken schon so weit?
Nein, also doch oder vielleicht. Nein, ich glaube, das ist alles einfach nur eine Art von Ausschließeritis, die wirklich seinesgleichen sucht. Meine Güte, es ist eine Partei, die in der Opposition ist, obwohl man fast gar nichts davon bemerkt. Aber theoretisch ist die CDU oder die Union mit der CSU in der Gemeinsamkeit in der Opposition, auch wenn man es nicht ganz wahrhaben kann. Und wenn diese Leute in der Lage sein möchten, ganz theoretisch, so rein hypothetisch, möchten tatsächlich, dass sie dann tatsächlich eine Machtopposition haben, ja, dann können sie klar immer wieder sagen, okay, dann müssen die Grünen noch höher werden und das klappt ja sowieso. Aber wenn das etwas bürgerlicher sein sollte, überhaupt bürgerlich, vielleicht so ein bisschen rechter als nötig oder vielleicht sogar ordentlich rechts, dann muss man sagen, da gibt es halt einfach nur die AfD. Die ist gut und schlecht, wie sie ist, aber sie ist ein Teil des Parteienspektrums, das muss man ernst nehmen, aber das macht ja der liebe oder gute und hervorragende Herr Merz, ja, zum Thema Ausmerzen kommen wir noch, aber das geht nicht um seine Person, keine Sorge. Ich möchte mich jetzt schon distanzieren, was ich jetzt gerade gesagt habe. Nein, er zerschneidet ganz simpel ein Band, was eigentlich simpel wäre, aber gut, die Parteienlandschaft in Deutschland ist offenkundig nicht so simpel.
Nee, ganz so gar nicht. Ich glaube, die Masse gerade der AfD-Freunde, AfD-Wähler, der AfD-Partei ist felsenfest davon überzeugt, dass wenn es zu einer Koalition kommt, dann wird das im Osten der Republik stattfinden. Das ist übrigens etwas, das ich auch glaube. Ich bin der Meinung, und ich habe das tatsächlich nochmal überdacht seit gestern und vorgestern, wo ich es noch anders vertreten habe, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn die CDU zum Beispiel in Thüringen jetzt einen Bedingungenkatalog aufstellt. Sowas wie, okay, wir koalieren mit euch, aber kein Höcke, noch ein paar andere, die sie als hart rechtsextreme ausgemacht haben, werden aussortiert. Wenn die AfD zustimmt, dann kann man koalieren. Sollte die AfD nicht zustimmen, koaliert man nicht. Und da wird sich halt zeigen, sind die Höckes und Co. tatsächlich für eine Verbesserung des Landes oder sind sie für die Aufrechterhaltung ihrer eigenen Posten und Ämter. Ich persönlich würde dazu tendieren, dass man dann die Koalition eingeht, vor allen Dingen, weil man dann ja auch der große Koalitionspartner wäre. Man darf sich vorab gerne personell einschränken lassen, um eine Koalition einzugehen, aber dann am Koalitionsvertragstisch sollte man knallhart agieren. Und wenn das im Osten Schule macht und wir haben noch 2 Jahre bis zur Bundestagswahl und diese Landesregierung eine gute Arbeit machen sollte und davon gehe ich einigermaßen aus, obwohl die Ost-AfD doch sozialistischer geprägt ist, als es mir lieb ist. Sie wird trotzdem eine bessere Arbeit machen als der Rest des Landes, dann könnte sich das bundesweit...
Das mag sein. Und sicherlich ist das eben die Lösung ist und wird im Osten sein, also wahrscheinlich in Thüringen vermutlich oder in Sachsen. Das ist ganz klar. Ich glaube eher in Thüringen, weil Bodo Ramelow ja so schwach ist als Ministerpräsident, während Kretschmann immerhin das ja für die CDU-Verhältnisse recht ordentlich macht, muss man sagen. Also es wird natürlich da zur Bruchstelle kommen der Demokratie, aber das ist auch mal dieses Wording, wo ich mir immer wieder denke, meine Güte, da sprechen Leute über, ja, wir reden über die demokratischen Parteien, ja, das sagt doch so ein CDU-Mitglied und so ein CDU-Krampe und das heißt implizit oder ganz explizit sogar, Die AfD sei nicht demokratisch. Nun, wenn die AfD nicht demokratisch sei, dann wäre sie gar nicht im Bundestag. Also, ich meine, so simpel strickt das eben bei diesen Leuten, so simpel denkt das in diesen Menschen, wo ich mir denke, ja, man muss die Partei nicht mögen, zum dritten und fünften Mal übrigens mag ich die Partei auch nicht. Ich muss mich auch mal distanzieren. Ich distanziere mich übrigens von allen Parteien. Ich mag alle Parteien gleich wenig und ich behandle alle Parteien gleich schlecht. So rum. Also, die Tatsache ist aber, sie sind halt nun mal im Bundestag und wenn die Linke offenkundig jetzt 22% hätte, würde ich auch sagen, na, ein bisschen schwierig. Ich meine, das sind auch so ein Wählerwille und so weiter. Auch wenn es die Ex-SED ist, schlimm genug. Aber trotzdem ist das dann der Wählerwille, der auch abgebildet werden muss. Und zwar nicht nur in der Opposition, sondern auch manchmal in Teilen sogar in der Regierung. Ich verstehe nicht, wo der Schmerz ist.
Ja, das sehe ich ganz ähnlich. So mal, die Brandmauer ist gefallen in Berlin. Ja, wir sind uns alle einig. In Berlin ist die Brandmauer gefallen. Jeder weiß es, niemand spricht drüber. Aber in Berlin regierte die CDU nicht mit, wenn die AfD nicht für die CDU gewählt hätte. So, das heißt, Brandmauer ist gar kein Thema mehr. Insbesondere nicht, wenn es um die eigenen Posten geht. Und die demokratischen Parteien und die nicht demokratischen Parteien, dass die CDU sich das immer noch traut. Denn die linken Parteien haben in Berlin die CDU zu einer nicht demokratischen Partei erklärt, wegen dem Friedrich-Merz-Spruch, kleine Pascha und Co., teilweise sogar seichte Kritik an dem Einwanderungsmodell an sich. Also zumindest für die Grünen, die Linke. Ja, und für den linken Flügel, der insbesondere in Berlin vertreten ist, der SPD, ist die CDU nicht viel weniger schlimm als die AfD. Ist eine rechte Partei, mit der man nicht zusammenarbeiten sollte. In Berlin sind sie jetzt dazu genötigt, aber im Grunde sprechen sie über die CDU nicht viel anders als über die AfD. Und das ist etwas, das die CDU noch nicht verstanden hat. Wenn du alles, was rechts von dir ist, nach rechts wegstößt und meinst, du müsstest der Rechteste sein, ja, dann bist du halt irgendwann der Rechts, der ebenfalls weggestoßen wird. Und übrigens, sollte das so weitergehen, dann sind die SPD die Nächsten.
Ja, dazu muss man sagen, dreimal rechts ist auch wieder links. Aber das nur am Rande. Ja, ich glaube, wir kommen
Ja.
zum zweiten Teil von Kay Ray, das Interview. Und für die Leute, die den ersten Teil nicht gehört haben, empfiehlt sich, den ersten Teil zu hören. Falls sie es nicht gemacht haben, gerne auch jetzt dann einschalten. Also falls es um eine Dagmar Lederneger oder Neger gibt, geht, das ist möglich. Sogar auch tatsächlich so. Das war eine Frau, die, und das ist dann wiederum der ernste Teil, dafür gesorgt hat, dass Kay einen Job verloren hat. Viel Spaß.
Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Wir waren bei der Frau Peterleger und zwar, nein, du musstest ja dann alle, ja, logischerweise alle Theater dann nochmal anschreiben oder anrufen und fragen, hat die Frau Peterleger schon hier euch angeschrieben oder wie seht ihr das oder wie hast du das gemacht?
Ich glaube, die hieß Neger-Neger, aber ist egal. Ich habe da so eine mit meiner Assistentin, ich habe ja Gott sei Dank alles in einer Hand. Ich habe eine fantastische Assistentin, die heißt Yvonne. Und die macht das Booking und macht das Management und schneidet meine Podcasts und macht alles für mich. Und ich habe ihr gesagt, das macht gar keinen Sinn, wenn du die im Voraus einen Gehorsam alle anrufst, weil wenn mich jemand canceln will, dann macht er das sowieso. Der wird dir am Telefon nicht sagen, du, ja, aufgrund des Schreibens wollen wir lieber darauf verzichten, weil die haben ja auch alle ein bisschen Angst, dass ich mich dagegen wehre. Und die sollen sie auch haben. Denn wir machen das so, wir gehen jetzt von einem Theater ins andere. Wir haben einen Anruf bekommen aus der Empore Buchholz, die gesagt haben, also wir haben doch Kay Ray nun immer, was ist denn da passiert? Da hat Yvonne das dann gesagt. Natürlich haben die gesagt, sie werden jetzt ein Auge auf meine Show werfen. Das tun aber schon länger. Ich habe immer, glaube ich, irgendwo Leute, die das da beobachten. Und aber das hindert mich nicht daran, meine Arbeit so zu machen, wie ich sie für richtig empfinde. Und ja, also insofern, das ist der große Nachteil bei der ganzen Cancelei, ne? Ich meine, ein Vorteil hat Canceln sowieso gar nicht. Ich würde meine Arbeit gerne unbekümmert weitermachen. Aber das Schlimmste ist eigentlich, dass du deine Arbeit nicht unbewusst irgendwie versuchst anzupassen. Ein Satz, der mir heute gekommen ist, als ich mir Gedanken gemacht habe über diesen Podcast, und der ist, das, was glauben die Leute denn? Kay Ray geht dem Kai, also ich bin ja Kai und Kay Ray geht dem Kai auch manchmal auf die Nerven. Also ich werde auch manchmal am nächsten Tag wach und denke, ja, muss denn das jetzt wieder sein, was ich da gesagt habe? Aber ich habe ja nicht den Holocaust verleugnet. Und insofern lasse ich Kay Ray da immer gerne fliegen. Und der darf auch mal was Falsches sagen. Das ist durchaus legitim in diesem Land. Der muss nicht sagen, was Frau Neger gerne hätte. Also.
Wir leben ja offensichtlich in einer Zeit, in der Witze sanktioniert werden. Das ist, glaube ich, was ganz Neues. Was wirft man dir denn genau vor? Oder was wirft dir die Frau Lederneger dir vor?
Die Frau Lederneger wirft mir vor, ich würde mich verächtlich, würde unsere Regierung delegitimieren und würde den Hitlergruß machen auf der Bühne und würde faschistische Züge haben und wäre natürlich ableistisch, rassistisch, sexistisch und natürlich antwortet sie nicht auf mein Schreiben. Ich habe ihr nämlich geschrieben, aber da hat sie nicht drauf geantwortet, denn die Frage ist ja, was ist denn ableistisch? Ich habe eine behinderte Frau, die heißt Michaela Schadek, die hat übrigens Frau Negerleder auch eine Mail geschickt. Die hat 120 Shows von mir besucht, ist schwerst behindert, braucht einen Assistenten und verbittet sich, meine Witze mit Ableismus in Verbindung zu bringen. Mhm. Und wir müssten also dann jetzt erstmal darüber diskutieren, was ist denn rassistisch? Wenn ich einen Schwarzen frage, wo er herkommt, ist das nicht rassistisch? Ganz im Gegenteil, das ist mitmenschlich. Und wenn sich ein Schwarzer darüber genervt fühlt, dann möchte ich dem entgegnen, wenn ich jemandem sage, ich bin Friseur, dann sagt er auch, was kann man denn mit meinen Haaren machen? Also da muss ich auch mit leben können. Oder ist das frisurfeindlich? Keine Ahnung. Ja, also diese Dinge wirft sie mir vor. Also der Gruß zum Beispiel ist mir dann doch sehr nahe gegangen. Ich habe darüber nachgedacht, ob man das in der Form, wie ich das mache, ob man das da machen kann. Entscheide du. Also ich sage auf der Bühne, wissen Sie, bei dem ganzen Gedöns weiß man ja auch jetzt gar nicht mehr. Also meine Tochter ist neulich gekommen und hat gesagt, sie möchte zum Karneval. Und da wollte ich die ein bisschen ärgern. Und dann habe ich gesagt, klau doch ein bisschen Wäsche von alleine, gehst du als Zigeunerin. Und hat meine Tochter sich empört und hat gesagt, Papa, sag ich, war doch ein Witz, Mann. Gut, was machen wir dann? Mal dir einen roten Punkt auf die Stirn, zieh dir bunte Klamotten an und geh als Inderin. Papa, das ist Stereotyp, sag ich, dann lass die bunten Klamotten weg, lass den roten Punkt und geh als Elektroherd. Papa, dann habe ich gesagt, gut, dann wickeln wir deine Haare auf Pfeifenreiniger, malen dich komplett schwarz an, riesigen roten Mund und riesigen weißen Knochen und du gehst als Negermama. Papa! Und dann gucke ich so ins Publikum und sage, da fällt einem aber doch gar nichts mehr ein, ich habe keine Idee. Zum Schluss habe ich ihr dann die Haare zum Seitenscheitel gekämmt, ihr ein kleines Bärtchen gemalt und habe gesagt, die Bonbons immer aus der hohlen Hand nach vorne schmeißen und dabei rufen, Alof, hello! Das war mein Gruß. Ich finde die lustig.
Es ist erstmal lustig und selbst wenn es nicht lustig, wenn es jemand nicht lustig findet, wo ist da der Front, wie es so neudeutsch heißt? Also wo verstehe ich nicht. Gut, du machst den Gruß wohl auf der Bühne, meine Güte. Also
ich packe jetzt in Zukunft 3 Bonbons da rein, damit es noch mehr verfärbt. Das habe ich mir überlegt. Ich schmeiß dann jetzt noch Bonbons. Ja. Da kann man mir das, weil ich glaube nicht, dass Hitler Bonbons geworfen hat. Aber es gibt ja an anderer Stelle noch diesen Satz von mir, wo ich sage, alles, was Hitler mal gesagt hat, darf man nicht mehr sagen. Hitler hat ja Lügenpresse, Hitler hat gesagt Lügenpresse, das darf man jetzt nicht sagen, dann ist man auch Hitler. Wenn also die Presse keine Lügenpresse ist, dann schreibt sie ja die Wahrheit, womit erwiesen wäre, dass Bettina Wulff eine Nutte war. Punkt. Ich habe Bekannte in der Nutte, die sagen auch, das stimmt.
Ja, aber das ist doch, wenn man lachen kann, ist es doch erstmal nichts Verkehrtes. Ich meine, in dem Moment, wenn man lacht, dann bringt man keinen Menschen um. Also ist selten geworden wahrscheinlich. Ich verstehe es gar nicht. Und was sind denn überhaupt faschistische Züge? Das wollte ich auch mal fragen. Ich glaube, faschistische Züge sind nach Auschwitz gefahren, aber bestimmt nicht irgendwie in irgendwelchen Programmen. Ich verstehe diese Frau überhaupt nicht, aber gut, verstehe sie Frauen eh so wenig.
Ja, aber verstehe sowieso einer die Zeit. Das ist auch so ein Satz, der mir vorhin eingefallen ist. Ich finde es total eigenartig, dass Menschen mir unterstellen, das ist neulich auch passiert, in dem Podcast von Kurt Krömer, da war Farouk, wie heißen die? Irgendeine Frau Farouk, Schauspielerin, ist gerade ein Stern am Himmel. Die hat gesagt, sie war in Berlin in einer Show und da wäre ein Mann gewesen, das war dann in diesem Fall ich, Der hat da 1000 Sachen erzählt. Also nur alles war irgendwie feindlich und das ist ja ganz schlimm. Und sie hätte gedacht, das Publikum wäre schon weiter, weil sich diese 1500 Leute in diesem Zelt alle amüsiert haben. Ich habe sie dann angeschrieben und habe gesagt, wo sollen die denn sein, die Leute, weiter? Wo sie sind oder was? Was wäre denn jetzt weiter? Also, dass die Leute genau wissen, worüber sie lachen dürfen oder nicht? Oder was ist denn dieses weiter? Und diese Leute, die sagen immer, die hat das auch gesagt, ich würde auf der Bühne sagen, man dürfe heute gar nichts mehr sagen. Also so ein blöder Satz, der kommt tatsächlich wirklich nicht über meine Lippen, dass ich sage, das wird man doch mal sagen dürfen. Ich sage es nämlich einfach. Aber eigenartigerweise ist das genau diese Leute, die immer sagen, der sagt auf der Bühne, das wird man doch noch sagen dürfen, im nächsten Interview sagen, ja, das sind schon Dinge, die man so heute nicht mehr macht.
Soll sich mal entscheiden.
Interessant.
Ja.
Diese Leute, die alle in dieser Rückruder-Regatta sitzen, was weiß ich, Anke Engelke, weil die sich irgendwann mal ein Inder angemalt hat, oder Kaya Jana ja auch. Also es ist ja eine große Rückruder-Regatta, in der übrigens auch Moritz Neumeier jetzt sitzt. Der hat sein Bötchen auch im moralischen Tümpel zu Wasser gelassen. Das ist alles. Für mich ist das ein Moralmorast momentan. Das ist auch.
Aber es ist doch, also ich meine, Moral ist ja, sind ja Sitten irgendwie, ne? Also dass man halt sich irgendwie verabredet, das und das zu tun und nicht zu tun oder zumindest so grundlegend. Und es gab doch immer Leute, die Moral hinterfragt haben, beziehungsweise über Grenzen gegangen sind. Macht doch gerade eine sogenannte freie Gesellschaft aus. Und wenn man dann die Leute, die über Grenzen gehen oder zumindest die austesten, wenn man die schon sanktioniert, die Humor verbreiten, dann sind wir doch in einer ganz, ganz tiefen Gesellschaft, ganz tiefen, dunklen Gesellschaft. Nochmal zum Ali, weil er es im Interview sagte, ich habe es vorhin nochmal gehört, deswegen fällt mir gerade ein. Er meinte, in den 80er Jahren war es weniger spießig als heute. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich bin 87 geboren. Würdest du auch sagen, dass es in den 80ern tendenziell lockerer war?
Ja, es war im Gegensatz zu heute gar nicht spießig, nicht nur weniger, da hat der liebe Ali völlig recht, wir hatten einfach da kein Problem. Wir haben auch die Probleme, so wie sie heute benannt werden, auch nicht. Also ich bin ein bisexueller, verheirateter Familienvater, Vater eines Kindes, der sich wochenlang nachts in Pornokinos rumgetrieben hat und aus diesem Grunde ganz genau weiß, dass Moral immer nur ein Mangel an Gelegenheit ist, das mal nebenbei. Natürlich habe ich auch Diskriminierung erfahren, dass jemand irgendwo gesagt hat, blöde Schwuchtel. Aber ich glaube, wenn eine Frau vom Swingerclub kommt und auch so aussieht, als würde sie vom Swingerclub kommen und wäre heterosexuell, dann müsste sie sich auch einiges sagen lassen. Also ich glaube, dass in den 80er Jahren das Spießertum eben, da war es halt eben, ach, der raucht so viel Zigaretten auf der Bühne oder ach, der ist ja nackt oder sowas. Aber diese Hypermoral, wie es heute ist und dieses, alle sind beleidigt, oh, ich bin jetzt Veganer. Das hat es damals tatsächlich. Ich sage ja dann immer, dafür sprichst du aber gut Deutsch, wenn jemand sagt, ich bin Veganer. das hat es damals nicht gegeben. Und ich muss dir noch sagen, es gab natürlich damals diese Spießer auch, die gesagt haben, ja du mit deinen platten Witzen und du, das gab es damals auch. Da waren dann so Leute, die gesagt haben, ich gehe ja nicht zu Kay Ray, ich gehe lieber zu Tim Fischer. Weißt du, so, da gab es auch Leute, die meinen der Meinung, sie sind was Besseres und müssen da jetzt Gesicht zeigen, sogar voll verschleiert. Ist mir tatsächlich immer egal gewesen. Nur Berufsverbote, die gehen eben nicht. Und sowas hat es tatsächlich in den 80er Jahren nicht gegeben.
Mir ist aufgefallen, beziehungsweise stimmt ja gar nicht, du hast mich drauf gebracht, dass du ja auch Musik machst.
Ich sitze zu Hause und schau aus dem Fenster in den grauen Dezember hinaus. Ich war viel unterwegs, Nord bis Süd, früh bis spät. Im Jahr bin ich endlich zu Hause. Mein Nachbar bringt Weihnachtsbeleuchtung an. Jedes Jahr ist das exakt am selben Tag dran. Ich bewundere das irgendwie, ich könnte das nicht. So bleibt mir wieder nur Kerzenlicht. Oh, Kerzenlicht. Noch bin ich alleine, ich genieße die Stille. Kein Geräusch, nur übers Wasser kommt ein Ton. Die Neonreklame wirft Blitze durchs Fenster wie der Funke vor einer Explosion. Oh, vor einer Explosion. Wie ein Stück von Ewigkeit, ein Hauch Unendlichkeit. Und gegen das Alleinesein der Moment der Geschichte schreibt etwas, von dem etwas bleibt. Wie ein Stück von Ewigkeit, ein Hauch von Unsterblichkeit. Und gegen das Alleinesein ein Moment der Geschichte schreibt etwas, von dem etwas bleibt. Wenn ich unterwegs bin, dann bin ich das gerne, so ist es und so war's immer schon. Auf der Bühne kann ich atmen, da fühle ich mich sicher, ich spür's jeden Abend beim ersten Ton. Doch seit du auf der Welt
bist, was verbindest du mit dem Lied?
Oh, die ganze Geschichte nach der Geburt meiner Tochter verbinde ich damit. Und, natürlich, also wenn Kay Ray auf Reisen war, dann ich habe etwas lernen müssen. Und zwar war mein Leben war bis zu dem Tag, als ich meine Frau geheiratet habe, mich in meine Frau verliebt habe und dann eben diese Familie gegründet habe, war mein Leben tatsächlich wirklich Kay Ray. Das war Karriere, Bühne und es war alles, einfach alles. Das war eine irrsinnige Party. Denn so wie ich angefangen habe zu arbeiten, es war immer so, dass anschließend Party war. Und ich bin dann immer nach Hause gekommen, nach 4 Tagen, 5 Tagen gespielt und war völlig erledigt. Und es war eben keine Party mehr. Und ich musste Vater sein. Und da waren verschiedene Dinge, die mich total irritiert haben. Einmal hat mich irritiert, dass ich nicht mit meinem Kind gespielt habe, sondern mich habe spielen sehen mit dem Kind. Also es war eigentlich so, dass Kay Ray hat Kai spielen sehen mit dem Kind. Also ich war dabei. Es war ganz furchtbar viel Kay Ray und ganz wenig Kai. Und meine Frau hat dann zu mir gesagt, du musst lernen, dass deine Arbeit ist. Und du hast jetzt wieder ein Privatleben und das musst du irgendwie zusammenkriegen. Das bringt uns ja allen nichts, wenn du hier total kaputt zu Hause bist. Und ich muss dir sagen, ich habe eine sehr tolerante Frau, die mir damals gesagt hat, du musst das alles so weitermachen, wie du das denkst. Das ist ja dein Ding. Aber ich würde dir empfehlen, auch diese Alkoholexzesse, die ich dann hatte auf Tour und Drogenexzesse, mach eine Therapie. Und ich habe dann 8 Jahre eine Therapie gemacht, in der ich gelernt habe, also den Job zu trennen, was mir heute übrigens zugute kommt. Denn heute weiß ich genau, dass Kay Ray eine Kunstfigur ist und Kai David ist jemand, den ich über diese Therapie in den letzten 8 Jahren quasi entdeckt habe erst. Also, dass ich zu mir selber gefunden habe. Das ist also ein wichtiger Teil da drin. Der zweite wichtige Teil, der mir bewusst wird bei diesem Lied, ist, dass natürlich du davon aus, das hat man mir immer gesagt, wenn du ein Kind bekommst, das ist bedingungslose Liebe. Aber ich habe das spürst du ja nicht. Also irgendwie habe ich immer Angst gehabt. Ich wollte in meinem Kind natürlich ein toller Vater sein und ein einzigartiger Vater. Ich wollte ein Vater sein, bei dem die Tochter sagt, mein Papa, der war wirklich ein toller Mann und das war der beste Mann, den ich kenne und der beste Vater, den ich kenne oder der beste Vater, den ich kenne. Das war mir wichtig. Und diese Gedanken, die ich mir darüber gemacht habe, spielen mir natürlich heute da rein, denn jetzt ist meine Tochter 11. Die Therapie ist seit 3 Jahren zu Ende und jetzt ist meine Tochter 11. Und die kriegt natürlich mit, dass ihr Vater gerne mal geschlagen wird von irgendwelchen Leuten, die der Meinung sind, er dürfe diese Dinge nicht sagen. Und diesen Spagat hinzubekommen, dass man nicht abrutscht, im Ansehen meiner Tochter. Ich kann ihr ja nicht alles so erklären. Also das, dafür ist sie einfach zu klein. Aber das ist echt ein ganz schöner Spagat, dass ich ihr erklären muss, du, erwachsene Leute, die ticken da echt manchmal ein bisschen anders. Das, und versuche ihr das zu erklären. Zum Beispiel, sie kommt und sagt, Papa, da hängt eine Regenbogenfahne auf dem Balkon. Jetzt ärgerst du dich wieder schwarz. Und dann sage ich, na, das ist nicht so, dass ich mich schwarz ärgere, wenn ich eine Regenbogenfahne sehe. Es ist nur so, dass ich mir Sorgen darüber mache, ob eben die Leute blindlings einer Ideologie folgen und sich und dass dieses Ding vielleicht auch benutzt wird. Und dass, wenn du solche Symbole siehst, dass du dir immer darüber im Klaren sein musst, dass man dich auch für etwas benutzen kann. Und da musst du dir wirklich Gedanken drüber machen. Und das ist dein Vater. Dein Vater ist grundsätzlich gegen nichts, aber er stellt eben alles in Frage. Und ja, also das sind diese Dinge. Und natürlich diese einsamen Reisen und die Weihnachtsbeleuchtung zum Beispiel. Ich bin jemand, der Weihnachten sehr liebt. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, hatte ich immer keine Zeit, diese Rituale zu machen, diese kleinen Holzengel aufzustellen und zu feiern. Und deshalb war ich eigentlich immer neidisch auf den Nachbarn, der das jedes Jahr exakt am selben Tag fängt er an damit. Und ich bin nach Hause und habe einen Tag vor Weihnachten noch mal eben schnell den Tannenbaum schmücken können, weil ich dann am Heiligabend noch um 12 Uhr im Schmitz auf der Bühne gestanden habe und da den Otto gegeben habe. Ja, das sind die Dinge, die ich damit verbinde.
Welchen Stellenwert hat für dich oder für dich persönlich Musik beziehungsweise für dein Programm Musik?
Ich würde ohne Musik gar nicht auf der Bühne stehen. Also ich glaube, so wie viele Männer oder viele Schwule auf der Bühne stehen als Frau, weil sie gerne auf der Bühne stehen wollen, was durchaus legitim ist, so stehe ich, bin ich eigentlich der Sabbelkasper, weil ich gerne singe. Eigentlich ist das so. Ich bin vielleicht kein guter Sänger, aber ich singe halt gerne. Und ich habe so furchtbar viele Idole, von denen ich auch gerne Lieder singe. Das sind übrigens auch Frauen, die es, wenn man diesen hyperdoppelmoralinsauren Tugendwächtern, die dringend in ihre Blockwart-Kabäuschen zurückgeschubst werden müssen, wenn man denen glaubt, dass die Welt so ist, dann würde es keine Patti Smith geben auf der Bühne. Es würde keine Nina Hagen geben. Nina Hagen hat gesungen, die UFOs sind da, hip, hip, hurra. Da würde man heute sagen, oh, hat die einen Telegram-Account mit Wendler zusammen oder was? Verschwörungserzählerin. Und Patti Smith hat rotzt bei jedem Auftritt mindestens 10-mal auf die Bühne. Da würden die Leute bei Corona wären die geflüchtet. Ja, also ich mag diese Frauen, die alle irgendwie anders sind und anders waren, und ich singe einfach gerne die Lieder von denen, lass mich von denen inspirieren und habe eine tolle Band. In diesem Fall hat Fabian Schubert mit diesem dieses Lied gemeinsam mit mir geschrieben. Fabian Schubert ist der Pianist, der bei Inas Nacht immer im Schellfestgarten am Klavier sitzt. Die Gitarre spielt Jürgen Scholz. Jürgen Scholz ist der Gitarrist von Anna R. Ja, und diese Leute haben das mit mir zusammen erarbeitet, diese Musik. Und da bin ich total dankbar dafür. Also ohne Musik, es hat mich immer geärgert bei Nightwash, bevor ich da rausgeflogen bin. Da wollte ich auch immer singen, aber das durfte ich nicht.
Lieber Kay, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke dir.
Vielen, vielen Dank. Über Gepäck kam über Nacht zu mir. Du kamst über Nacht zu mir. Und nun sitz ich zu Hause und schau aus dem Fenster, während die Farben verblassen kurz nach vier. Mir ist ein bisschen komisch, ich möchte dich halten, bevor ich dich wieder verliere. Oh, dich wieder verliere. Thank you. Stück von Ewigkeit, ein Hauch Unendlichkeit. Gegen das Alleinsein, ein Moment der Geschichte schreit, etwas, von dem etwas bleibt. Wie ein Stück von Ewigkeit, ein Hauch von Unsterblichkeit. Gegen das Alleinsein, ein Moment der Geschichte schreit, etwas, von dem etwas bleibt.
K-Ray, meine Damen und Herren, K-Ray Teil 2. Ja, Julian, das Interview hat dir hörbar gefallen,
ja,
würde ich behaupten.
Tatsächlich. Es war wirklich sehr, sehr lustig. Und Kay hat übrigens, das fand ich auch sehr schön, das auch bei Twitter maßgeblich dann auch verbreitet. Es war, Zitat, der lustigste Podcast seit langem oder überhaupt, wo er war, muss ich sagen. Ja, ich fand es auch sehr lustig. Und vor allen Dingen auch sehr geistreich, weil man darf nie vergessen, zwischen dem ganzen Cancel-Kram und so weiter steht immer ein Mensch, der halt dann auch verletzt wird. Und das ist etwas, was viele Leute da vergessen. Und das ist, glaube ich, ja, die Botschaft, die ich sehr gut fand von ihm.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich bin der Meinung, wir müssen K-Ray irgendwann mal als Live-Gast haben.
Ja.
Damit sollten wir auch nicht allzu viel Zeit lassen, denn ich vermisse ihn jetzt schon. Das Interview ist rum. Wir werden sehen, womit uns Julians Kunstfreiheit nächste Woche begeistert. Aber bis dato ist es eine sehr, sehr zuverlässige Rubrik, wie ich finde. Und Julian hat eben, als wir den Playkopf nicht laufen hatten, hat er mir erzählt, er müsse noch in die Lesben einsteigen.
Ja.
Und ich nehme an, du bist jetzt in die Lesben eingestiegen.
Ich bin gewissermaßen eine Lesbe. Ich bin eingestiegen, ja. Das ist so, weil das Thema ist ja etwas, wo ich mir dachte, ja, manchmal denkt man sich, du kennst das, und die Zuhörer innen und sogar die Außen kennen das auch. Geht es noch tiefer? Und ja, es geht noch tiefer. Das ist, muss man echt mal sagen. In Berlin.
Ja, also ja, das kommt dann auf die, ja, Hüftstellung an.
Ja, also ich bin ja für Hüften, wie wir alle wissen. Und der Limbo zum Erdkern wird wirklich massiv. Ja, ich meine, manchmal ist es, oder glaubst du das, dass der Erdkern das Niveau, das Niveaulose anzieht? Kann das sein? Oder ist das zu verschwörungstheoretisch?
Nee, ich bin davon überzeugt, dass wir das Niveau so lange senken, bis wir in China sind, auch modelltechnisch.
Ich denke, das läuft auch, wobei dann merken die Chinesen, wie rückständig wir eigentlich sind und dann geht der ganze Kram von vorne los. Nein, es geht um Berlin und es geht um ein Bauvorhaben, das jetzt schon gestartet ist. Ja, ich denke, also der Baubeginn war jetzt, die letzten Tage und zu Ende wird es gebracht im Jahr 2025. Gut, es ist ein staatliches Projekt. Ich denke, wir werden es nicht mehr erleben, aber ich denke, meine nicht vorhandenen Enkel und die Enkel dessen würden darüber sprechen. Ja, jetzt ist es fertig und zwar, es geht um Lesbenwohnungen. 72 Lesben, nee, anders war es. 72 Wohnungen werden gebaut, sollen gebaut werden für Lesben. Ich dachte erst, es sind lesbische Wohnungen. Da dachte ich mir an diesen Fall von Funk. Das ist auch eine Art von Objektophilie.
Ja.
Genau. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht wirklich tatsächlich und wahrhaftig um ein Bauvorhaben nur für Lesben. 72, die Zahl wird nochmal interessant, 72 Wohnungen werden gebaut nur für Lesben. Wie stehst du dazu?
Ja, wie kann man dazu stehen? Also, ich glaube, dass die Frage, geht es noch tiefer, selten von Lesben gestellt wird. Wobei, wir müssen sagen, also, die Wohnungen werden ja tatsächlich am Alexanderplatz gebaut. Und das ist wirklich in bester Wohnlage. Und es tun sich ja verschiedenste Fragen auf. Ich glaube, bei jedem, der diese Nachricht hört, erstens, wie viele Männer werden da wohnen? Die sagen, sie seien Frauen, obwohl sie immer noch, weiterhin auf Frauen stehen. Also vielleicht ist es auch so gedacht, eventuell, kleine Verschwörungstheorie von mir, will man mit 72 Wohnungen den Anreiz schaffen, dass Männer auf ihrem Ausweis M zu W machen, damit das Ganze zumindest auf Berliner Raum so eine Art Erfolgsmodell wird mit dem Gleichstellungsgesetz. Möglich wäre es, ich will da nicht spekulieren. Aber nun, da wir alle wissen, sowohl Schwule als auch Lesben, du wohnst ja bekanntlich in einem abgewrackten Wohnwagen und Lesben für gewöhnlich unter der Brücke sind zu dumm, Wohnungen zu suchen. Deshalb halte ich das für ein zutiefst anständiges Projekt. Denn Lesben finden für gewöhnlich keine Wohnung. Also
ja.
Ist auch immer, meine Eltern zum Beispiel sind Vermieter und wenn die neue Vermieter auswählen, dann fragen sie die weiblichen Anwärter oder Bewerber auf diese Wohnung, fragen sie dann immer, sind sie eine Lesbe? Und wenn die dann sagen ja, dann sagen die ganz klar nein, Lesben wollen wir nicht, weil Frauen sind im Prinzip immer reinlicher, die hauen auch weniger kaputt und da gibt es keine großen Auseinandersetzungen, viel seltener laute Partys, sowas wollen wir nicht. Wir hätten am liebsten eine Studenten-WG oder Flüchtlinge, eins von beiden. Und deshalb ist das auch gerechtfertigt. Also Lesben haben es sehr schwer auf dem Wohnungsmarkt.
Ja, du hast das angesprochen, ich wohne nicht in einem Wohnwagen, das ist falsch, ich wohne im Wald, weil ich ja viel zu blöd bin, eine Wohnung als schwuler Mann zu bekommen, deswegen wohne ich im Wald. Leider bin ich auch kein Philosoph, sonst wäre ich wahrscheinlich in der Tonne, also aus der Tonne heraus, aber auch dafür bin ich zu blöd. Aber ich habe mir das da mal ein bisschen angeschaut und dachte mir, ja, ich könnte nach Berlin ziehen, aber ich bin leider auch zu blöd für ein ICE-Ticket. Ja, also vielleicht kann mir da Berlin auch helfen, damit ich da auch in den Genuss komme, für diesen wunderbaren Paternalismus, dass auch wirklich die letzte Randgruppe merkt, dass der Staat, das Land Berlin etwas für uns, für die Menschen tut. Ich denke, das läuft.
Ich denke auch, dass Berliner LGBTQAI plus TIGFE Ticket muss kommen. Bezahlt vom Steuerzahler natürlich und es sollte auch eigene Züge geben einfach für Schwule und dann sollten auch für Lesben und die sollten dann natürlich aber auch nochmal nach Religion getrennt werden, das ist ganz, ganz wichtig. Du sagtest gerade, du lebst im Wald und
erst war
ich ein bisschen verwundert wegen des guten Internets, das du hast, aber dann habe ich mir gedacht, gut, Deutschland ist Internet flächendeckend Problem, also wäre es gar nicht überraschend, wenn es im Wald ähnlich gut ist wie in einem lesbischen Wohngebäude mit 72 Wohnungen. Du hast uns eben angeteasert und die Zahl 72 würde nochmal eine Rolle spielen. Und
in der Tat.
Wenn ich an die 72 denke, bin ich geistig erstmal beim Football, aber darum wird es wahrscheinlich nicht gehen, obwohl es wahrscheinlich Football und Rugby sowie Feldhockey sind ja beliebte Lesbensportarten. Darf man das noch sagen?
Ja, also wenn nicht, dann würden wir das rausschneiden, aber ich denke, man darf das sagen.
Also die Sache ist ja die, das muss ich noch kurz anbringen, das habe ich mir schon vor Tagen überlegt. Ich bin ja ein Intellektueller darf ich nicht sagen, ich bin ein Bildungsbürger, ja, Student, ich werde eines Tages ein Ex-Studierender sein, der nun mit dem Studieren fertig ist, aber ich komme ja aus dem Proletariat und ich habe mir gedacht, okay, du kannst immer den Intelligenten geben und performen, du kannst aber auch ab und zu mal deinen proletariarischen Hintergrund einspielen lassen und deshalb lasse ich mir Floskeln nicht nehmen, die zum Beispiel lauten, alle Nonnen sind Lesben oder Soja macht schwul und deshalb muss ich sowas ab und zu mal einbringen. Jetzt bitte deine These.
Ja, muss ich mich leider distanzieren von diesen Worten in aller Offenheit. Aber nein, die Zahl 72 ist ja auch im Koran, wir sagen nicht Koran, sondern Koran, der viel besser ist, sind das Gleiche, aber klingt einfach viel, viel schöner, weil es war fast schon im Arabischen drin. Im Koran ist das ja so, dass man, ja, die 72 Jungfrauen sind ja das Paradies, ne? Also, ne, dann macht so ein wackerer Moslem Dinge, die ein Moslem macht, und dann kommt er ins Paradies und hat 72 Jungfrauen. Jedoch muss man sagen, wenn dieses aufgrund von Gründen diese Person nach Berlin kommt und hat dann plötzlich 72 Lesben vor sich, dann ist das nicht das Paradies, sondern ein maximaler Albtraum. Denn was will denn tatsächlich ein gestandener Moslem mit 72 Lesben?
Gut, nun, Rechte, ich würde das nie sagen. Rechte behaupten ja, dass es unverhältnismäßig oft vorkommt, dass Moslems nicht unbedingt die Einwilligung der Geschlechtspartnerin vorher konsultieren.
Was? Wie kommst du auf sowas jetzt hier?
BKA. Nee, BKS ist das, ja? BKS? Ja,
BKA, nein, also BKS, für, Hauptsache Italien.
Hauptsache Italien. gut, wir haben jetzt also gelernt, dieses Hochhaus wird also das Paradies. Dann müssen wir also in Zukunft zählen Lesben als Jungfrauen für Moslems? Das ist jetzt eine ernsthafte Frage. Also, wenn die wirklich real life, heute ist es ja nicht mehr so schwer als Lesbe, du musst heute ja nicht mehr so tun, als wärst du hetero. Du kannst schon in frühesten Jahren Lesbe sein, kriegst sogar noch Applaus, Bewunderung und einen eigenen Monat gestiftet. Wenn du also heute als Lesbe groß wärst und du hast nie den Sexualverkehr mit einem Mann gehabt, kann eine Frau dich muslimisch entjungfern? Also geht es da faktisch um das Jungfernhäutchen oder geht es darum, weil ich bin ganz ehrlich, sowohl bei der christlichen Kirche als auch bei der islamischen Kirche denke ich, es ist die Furcht vor Konkurrenz, was dieses Jungfrauending angeht und zählt also lesbischer Sex als Entjungferung im Islam? Du bist ja Islam-Experte.
Ich bin Islam-Experte und ich bin auch Muslim und ich bin alles, was ihr braucht. Solange natürlich das Geld stimmt, dann mache ich alles. Also, zu der Frage muss ich sagen, das weiß ich jetzt nicht, aber da bin ich auch nicht so tief in der Materie, wiederum ein Vergleich. Aber was ich weiß, ich bin ja auch mal, und wie du, wir waren ja auch mal jung. Also die erste Lesbe, die ich also als Lesbe begriffen hat, noch lang vor Anne Will, war Hella von Sinnen. Ja, das war so, ja, und das war immer klar, die hat immer so Hosen. Anzüge gehabt, keine Ahnung, so Strampler für Erwachsene und so. Und die war halt einfach lesbisch und das hat auch keinen interessiert. Heutzutage ist es ja so, ist ja auch viel zu langweilig, lesbisch zu sein. Lesbisch ist ja so langweilig, ne? Also schwul ist fucking langweilig. Bi, oh mein Gott, es ist alles so langweilig. Nee, du brauchst halt wirklich dann was anderes. Also du brauchst dann irgendwie so einen Hut, musst du dir aufsetzen. Offensichtlich musst du ganz schlecht angezogen sein, 3 Tage oder 7 Tage Bart zu haben und dann sagen, I'm a lady. Ja, aber so weit ist es ja leider gekommen. Deswegen kann ich diese Frage dir nicht beantworten, weil ich glaube, Lesben wie Schwule sind auch raus aus dem, weil die sind einfach nicht interessant genug.
Ja, also ich habe schon mal was gelernt heute. Das markiere ich mir gleich. Das ist ganz wichtig. Und ich habe tatsächlich neulich eine Frau gesehen, die gerne ein Mann wäre, die sich einen 3-Tage-Bart hat tätowieren lassen, finde ich auch in gewisser Weise amüsant, weil das ja eigentlich im Kopf Klick machen müsste, wenn ich jetzt wirklich ein Mann wäre, weil das auf meinem Pass steht, dann wüchse mir ja theoretisch einer. Außer natürlich, ich bin, wie heißt er noch, auch hier von der CDU, dieser kleine Wicht.
Philipp Amthor wahrscheinlich.
Genau, Philipp Amthor. Ich war geistig bei Anton Hofreiter. Unterscheidet sich nicht so doll, aber
Anton Hofreiter ist eine sehr schöne Frau.
Boah, der Typ sieht so heftig aus. Also der hat ja tatsächlich einen Doktor in Biologie. Gut, wie viel Vitamin B in Biologie steckt, wissen wir nicht. Aber das ist so tatsächlich einer vom Bildungsgrad her bei den Grünen wahrscheinlich der erfolgreichste, der mir so auf Anhieb einfällt. Aber ja, davon mal abgesehen, wir müssen erstmal davon ausgehen, dass es diverse Messermorde, Dschihads, vor dieser Wohnung geben wird, um dann durch die Tür eintreten zu dürfen und dann quasi noch das Paradies auf Erden zu erleben. Ich glaube, das Ganze wird eine kolossale Nachnummer. Da werden unglaublich viele Männer einziehen. Wenn das Bauprojekt überhaupt Erfolg hat, ich nehme an, wenn das Gebäude steht, werden die ersten Klagen kommen wegen Geschlecht und Sexualität, Neutralität. Ich bin mir ziemlich sicher, sobald da wirklich Wohnungen am Alexanderplatz stehen, die vermietet werden sollen, da wird eine Klagewelle auf dieses Gebäude zurollen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Da würde ich Brief und Siegel drauf geben. Aber du hast es gesagt, es ist ein staatliches Bauvorhaben. Darum kümmern wir uns in 15 Jahren und dann greifen wir das nochmal auf.
Ich denke, in der Folge 220.000 werden wir darüber sprechen, was unsere Kinder dann weiterfahren würden, dieses wunderbar tolle Projekt. Ich denke, da werden sie sich drüber unterhalten, aber das ist jetzt nicht das Thema für heute.
Ja, ich kann es kaum erwarten, dass wir hier alt und grau sitzen. Etwas, das wir festhalten müssen, ist, diese lesbischen Wohnungen sollten auf gar keinen Fall Wärmepumpen installieren.
Nein.
Obwohl das natürlich vom grünen Minister gewollt ist. Aber Wärmepumpen können, bieten ein gewisses Gefahrenpotenzial. Und zwar haben wir das in Österreich erlebt. Ich werde eben vorlesen aus dem Pleiteticker unter der, also vom Achtung Reiche Team. Ja? Wärmepumpe zu laut, Afghane messert Nachbarn. Die österreichische Staatsanwalt hat wegen Mordversuch gegen einen afghanischen Flüchtling ermittelt. Jetzt wurde er verurteilt. Der 37-Jährige war bereits im Februar aufgrund des Geräusches einer Wärmepumpe in niederösterreichischen Deutsch-Wagram in Streit mit seinen Nachbarn geraten. Ich sag doch, ich lese vor wie ein Erstklässler, wenn ich das vor dem Mikrofon mache. Ist ganz furchtbar. Das dauernde Dröhnen hatte zunächst für eine verbale Auseinandersetzung am Gartenzaun gesorgt. Unerwartet zog der Afghane dann ein Messer und stach mehrmals auf Brust und Oberschenkel seines Nachbarn ein, wodurch dieser schwer verletzt wurde. So berichtet Express.at. Das Opfer wurde mit schweren Stichwunden ins Krankenhaus eingeliefert. Jetzt eine Frage von mir außerhalb des Textes. Mhm. Hast du schon mal eine Wärmepumpe live gesehen? Also ich kenne die gar nicht in freier Wildbahn. Ich habe noch nie eine gesehen bzw. gehört. Sind die wirklich so laut?
Ja, das ist wie der Wolper-Dinger. Den kennt man auch nur aus den bayerischen Erzählungen, aber eigentlich gibt es ihn gar nicht. Ich habe es noch nie gesehen, außer auf Bildern. Ja.
Ich weiß, ein Kumpel von mir, der hat sich vorletztes Jahr eine Villa gebaut und der hat tatsächlich diese Wärmetauschgeschichte. Hab die Villa auch gesehen, es war allerdings im Sommer, deshalb gehe ich davon aus, dass das Ding nicht lief. Ich wäre wirklich gespannt. Also, aber jetzt wird sich die wirkliche Tragik der Geschichte uns allen offenbaren. Ich schwöre bei Gott, dass ich nicht schuldig bin. Sollen die ersten Worte des Afghanen im Prozess vor dem Landgericht Kornenburg gewesen sein. Wie er sich dann erklären könne, dass der Nachbar knapp einer Viertelstunde nach dem Besuch mit Stichwunden im Oberschenkel und im Bauch ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Guck mal, hier sehen wir es schon. Erst war es Oberschenkelbrust, jetzt sind wir bei Oberschenkelbauch. Also wir müssen hier ganz klar festhalten, hier versucht jemand dem Afghanen einen Strick zu drehen. Ja,
ja, das, ganz klassisch.
Das wird
typisch rechts.
Uns einig. Oberschenkel und Bauch ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wollte die Richterin laut Neon.at vom Afghanen wissen. Der Angeklieferte lieferte mehrere Erklärungsvarianten. Eine Verschwörung gegen ihn. Die Ehefrau könne es gewesen sein. Ein unbekannter Dritter. Das Gericht hielt ihn trotzdem für schuldig. Ja, Nazi-Gericht. Also weiter will ich auch gar nicht lesen an dieser Stelle. Ja. So rassistische, also hier muss man dem Afghanen einfach auch mal Glauben schenken, dass wenn er sagt, man wolle ihn reinreiten als Verschwörungstheorie unter solche Unstimmigkeiten. Jetzt beim ersten Mal Lesen des Berichts sind mir die Unstimmigkeiten aufgeflogen. Ich bin der Meinung, hätte Deutschland auch richtige investigative Journalisten, die sich auch für Minderheiten einsetzen, dann wäre dieser Fall bereits ein großer Skandal und das Urteil würde zurückgezogen worden. Nur für alle Zuhörer und natürlich auch für dich, Julian. Er ist tatsächlich hart bestraft worden. 15 Monate, wovon er sage und schreibe für einen soliden Mordversuch mit Stichen in Brust und Oberschenkel, beziehungsweise Bauch und Oberschenkel, muss er ganze 5 Monate in Haft sitzen.
Ja, das ist Rassismus, oder? Das ist Rassismus, weil man muss sich vorstellen, das gemeine Afghanistan kennt keine Wärmepumpen. Das ist für sie gewissermaßen Neuland. Ja, und dann kommt dann so ein übrigens aus dem Kriege her gezeichneter, traumatisierter Mann daher und sieht und merkt und hört diese laute Wärmepumpe. Und für ihn ist das wie ein Hubschrauberangriff der Alliierten. Das ist für ihn eine Gefahr und dann sagt er ganz klar, ne, da muss ich mal eingreifen und was liegt näher, als einfach eine Frau zu erstechen? Ich meine, das ist doch völlig klar und von daher, das ist ein rassistisches Urteil von rassistischen Staatsanwälten und eine rassistische Richterin, ich glaube sogar eine Frau. Ja, auch das.
Ja, die Richterin, aber das Opfer ist ein Mann.
Ja, immerhin. Ja, also nein, also
ich meine, das ist ein Afghanist, der würde niemals mit Sexismus kommen.
Und nein.
Wenn ich das jetzt so höre, wie du das schilderst, dann muss ich auch sagen, selbst meine Fühlis flippen hier aus.
Alter. Quit playing games with my heart. With my heart. Nee, also das ist wirklich ein ernstes Thema. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so lachen. Ja. Es ist sehr ernst und ja, ich bin dafür, dass Wärmepumpen abgeschafft werden, weil sie rassistisch sind.
Ja, ja. Hashtag Wärmepumpen sind Nazis. Das ja. ist so geil, Alter.
Ja, aber gut. Ist das so?
Ja, jetzt bin ich ein bisschen traurig, denn wir kommen jetzt zu Europas wichtigster Mann. Und ich gebe mir immer Mühe, ein bisschen witzig, ein bisschen wortgewandt und ein bisschen verschachtelte Sätze sowie lange Satzketten zu bilden, um das für den Zuhörer auf eine Minute bis drei Minuten interessant zu gestalten. Jetzt war das vorherige, die beiden vorherigen Themen waren so amüsant, dass ich glaube, Europas wichtigster Mann wird nicht so frei entfaltet.
Also wenn du das so anmoderierst, dann also ich meine, ja. Mach das mal ganz anders. Okay. Ich übernehme das für dich, die Anmoderation. Jetzt kommt Europas wichtigster Mann, eine Frau, die wir alle kennen. Sie heißt Anna und hört mit Unke auf. Wir wissen überhaupt gar nicht, worüber wir sprechen. Wir werden das jetzt uns anhören. Bis dann.
Ja, scheiß Erwartungshaltung. Annabel Schunke ist der Endgegner vom Endgegner. Sie ist auf der einen Seite nicht wenig begabt und auf der anderen Seite ist sie, nun, naiv oder auf der Suche nach Aufmerksamkeit, auf der ewig währenden Mission anders zu sein, möglich und auf keinen Fall auszuschließen, dass es sich um eine teuflische Kombination all dieser Attribute handelt. Vor kurzem war ich in einem feministischen Space auf Twitter, in dem auch Frau Schunke ihre Meinung zum Besten gab. Beim Thema Feminismus werden Annabel und ich nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Das ist auch nicht nötig. Als ich von einem Anführungszeichen Mann Anführungszeichen, der erfolglos nach Kräften versuchte, mit seiner feministischen Haltung Frauen auf sich aufmerksam zu machen, entfernt wurde, schrieb mir Annabel per Privatnachricht und kritisierte meinen Rauswurf, was ich als hoch anständig empfand und nach wie vor empfinde. Nun waren meine Themen in einem Space für Safe Space Quotenbefürworterinnen mit einem Hang zur Selbsttäuschung so anders gedacht, dass eine der Teilnehmerinnen zwei Runden sprechen pausieren musste. Aber genug vom Eigenlob. Annabel Schunke stand tatsächlich schon mal in der engeren Auswahl, welche ich bei ihr befürworte, zu Europas wichtigster Mann. Damals machte irgendwer anders das Rennen. Aber nicht so in dieser Woche. Vom Stolzmonat kann man halten, was man will. Mein Co-Host Julian hält Abstand, was ich in Anbetracht seines journalistischen Ethos verstehe. Mitmachen ist keine Pflicht und wäre es eine, so wäre ich der Erste, der gegen den Strom schwimmt. Ist der Stolzmonat nicht kritisierbar? Doch, das ist er. Es sollte aber schon inhaltsvoller sein, als finde ich nicht witzig. Humor ist subjektiv. Ich würde also nicht mit dem College-Blog auf meinen Knien in zurückgelehnter Haltung dieses EWM verfassen, gäbe es dann nicht mehr zu kritisieren. Sie nannte ihn Kackstolzmonat. Warum? Nun, wie bereits erwähnt, traf er nicht ihren Humor. Zum anderen unterstellte sie dem Stolzmonat in bester ZDF-Manier die Unterwanderung durch Rechtsextreme. Natürlich ist das Verurteilen von Kontaktschuld ein elementarer Bestandteil der Schaltzentralen der Macht. Wer mit XY auf derselben Demo ist oder gar dieselbe Social-Media-Aktion durchführt, wird zu XY. Diese Art der Anschuldigung und Verunglimpfung ist genial und hat logischerweise den Titel Europas wichtigster Mann zur Folge. Und damit weiter im Thema. Ja, Annabel Schunke, wer hätte es gedacht? Ich, denn ich habe es ja geschrieben und aufgenommen und deshalb bin ich weniger überrascht als viele andere und Julians Teaser vorher mag auch dem einen oder anderen Aufschluss gegeben haben und ich denke, es ist mehr als verdient und doch sanfter als gewohnt. Kommen wir zu etwas, das weniger sanft ist und das ist die SPD in Österreich, die sich SPÖ schimpft. Die sozialpädagogischen Österreicher sind nämlich mit einem neuen Parteivorstand, ne, Parteihauptmann, ich weiß gar nicht, doch Parteihauptmann, ne, Clubhauptmann heißt das da, glaube ich, Clubhauptmann.
Club, ja. Ist der Club. Der Club ist der Depp.
Also mit einem neuen Clubhauptmann gesegnet und das natürlich, wie es sich bei Sozialisten gehört, nicht ohne Pannen. Denn zuerst hat man ausgezählt und man stellte fest, Hans-Peter Duskuzin hat das Ding gewonnen. Dann war aber eine Stimme unschlüssig, hat sich im Nachhinein herausgestellt, die unschlüssige Stimme war eine nicht wertbare, eine ungültige Stimme. Aber während man das geprüft hat, hat man rausgefunden, oh, wir haben, naja, die Stimmen vertauscht und Duskuzin ist doch nicht der Clubhauptmann geworden, sondern sein Konkurrent Babler. Babler heißt er. Und ich bin sehr unzufrieden, denn Babler ist bekennender Marxist, macht also auch großspurige sozialistische Versprechungen, hat die üblichen linken Talking Points im Programm, Enteignung von Reichen und, und. Deshalb wäre mir der andere lieber gewesen, der allerdings ähnlich wie Friedrich Merz auch schon vorher angekündigt hat, er wird nicht mit dem österreichischen Pendant zur CDU, das ist die ÖVP, und nicht mit der, mit dem österreichischen Pendant zur AfD, die aber eigentlich das österreichische Pendant zur FDP sind, die aber irgendwann gut abgebogen sind und deshalb als österreichische AfD gelten, der FPÖ koalieren. Das heißt, er hätte eine Regierung mit Grün und Rot bilden müssen, was er nicht hätte können. Der jetzige rote Kandidat wird ohnehin keine andere Wahl haben, außer er bricht all seine Wahlversprechen, was bei einem SPDler, restriktiv einem SPÖler, natürlich nichts Neues wäre. Denn die Linken sind Populisten und Populisten schreien Dinge wie Heil. Und Heil gibt es auch in der deutschen SPD, und zwar Robertus Heil. Wie war die Überleitung?
Ja, ja. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Überleitung. Das ist eine, ich würde sagen, wenn du jetzt das einreichst, beim Bayerischen Rundfunk wärst du wahrscheinlich beim Bayern 1 im Frühstücksradio angestellt werden. Also ich bin mir ganz sicher. Erstmal vielen Glück und Glückwunsch dazu. Ja, Hubertus Heil ist ja einer meiner Lieblinge, weil ich schaue mir jeden Monat diesen Arbeitsmarktbericht an und Hubertus Heil ist ja Arbeitsmarkt, also er ist Arbeitsminister, Arbeit und Soziales ist seine Profession. Übrigens jemand, der noch nie jenseits von Parteiarbeit gearbeitet hat, aber ist ja egal, macht er nichts, ist trotzdem Arbeitsminister. Wir nennen ihn sehr scherzhaft Arbeitsverhinderungsminister. Ja, was macht er? Nichts anderes, als in Ländern zu gehen und sagen, hallo, ich bin's, bitte Robertus, mein Nachname ist Heil, aber sag das bitte nicht laut, aber ich würde gerne mal ein paar Fachkräfte hier. Habt ihr Fachkräfte? Ja, und wenn dann die Fachkräfte kommen, dann ist es hervorragend, aber es sind ja keine im Wesentlichen. Es sind ja keine Fachkräfte, das darf man nicht vergessen, sondern sie sind im Wesentlichen mittelmäßig begabt oder im Wesentlichen auch nicht gut ausgestellt.
Ja, wir wissen ja, er war nicht alleine auf Fachkräfte-Shopping-Tour, nennen wir es mal, sondern er hat sich begabte, eloquente und geistig hochniveauige?
Ja, das passt so. Das Wort ist auch korrekt.
Und geistig hochniveauige Begleitung, da kommt der Proletariat, das Proletariat in mir raus, und geistig hochintellektuelle, bam, zack, die Kurve kommt, und geistig hochintellektuelle Unterstützung geholt. Und die kommt in Form von Annalena Baerbock, ja. Die ja, wie man weiß, im Ausland, ich sag mal, eine Mischung aus Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen, ja, performt. Nicht umsonst hat sie Russland den Krieg erklärt, oder sie war schon im Krieg, sie hat es nur noch mal verbreitet. Und diese zwei, ja, Spitzenkräfte Deutschlands, vielleicht unsere zwei besten überhaupt, sind nun nach Brasilien und haben festgestellt, ey, in Brasilien gibt es Arbeitslose, insbesondere in der Pflege. Und diese hätten wir doch gerne in Deutschland. Also haben sie sich überlegt, denen müssen wir es noch leichter machen, nach Deutschland zu kommen. Das ist nämlich, glaube ich, unglaublich schwer im Moment. Man muss nämlich sagen, ich weiß nicht, wo ich herkomme, Asyl. Und man möchte das ein bisschen vereinfachen, viermal so viel Visa, wir hatten es gesagt. Was halten wir davon?
Ja, ich meine, das Wort viermal so viel, das hat sie gesagt. Erstmal eine schwere Zahl, würde ich sagen, ja, das kann man tun. Ich erinnere mich wahrhaftig noch an die Visa-Affäre von Joschka Fischer, wo er Weiland irgendwelche ukrainischen Nymphen und Zwangsprostituierte den Weg nach Deutschland gebracht haben. Die Geschichten sind klar. Beim Ausschuss, wo er dann tatsächlich als Befragter da war, hat er sich ganz überraschend beim besten Willen nicht erinnern können. Ja, das ist halt leider so. Vielleicht wird sich Annalena Baerbock in 10 Jahren auch nicht mehr daran erinnern können. Das macht aber gar nichts. Aber sie hat wirklich ein Spitzengefühl von Spitzenfingern. Also gewissermaßen ein spitzfindiges Gefühl. Ja, es ist ähnlich wie so eine Atombombe, die ist auch sehr spitzfindig. Entsprechend so ist es auch bei Annalena Baerbock. Ich würde sagen, ein hervorragender, ja, im Wesentlichen hervorragender Person, eine tolle Frau, die wirklich, ja, das Land Deutschland nach vorne bringt. Mit Hubertus Heil. Wobei bei Heil muss man sagen, der Nachname ist ja natürlich speziell. Eigentlich darf man dieses Wort nicht mehr sagen. Du hattest dann eine andere Idee. Ich habe sie leider vergessen. Robertus, wie ging es weiter? Ja,
Sieg, zu Robertus Sieg.
Robertus Sieg, das ist viel
Einmal,
besser.
ja, weil er natürlich unglaublich siegreich seinen Job macht, aber jetzt auch als Arbeitsminister, weiß nicht genau, was ihn da nach Brasilien führt, wahrscheinlich die vielen ungenutzten Fachkräfte. Jetzt das Angebot, in das höchste Einkommensteuerland der Welt zu kommen, wirkt auf viele erstmal abstoßend. Außer natürlich, er informiert gleichzeitig über unsere großzügigen Sozialsysteme, dann wird das natürlich seine Sogwirkung entfalten. Und ja, Annalena Baerbock, ich glaube, da ist sich die Welt einig, ist das Beste, was Außenministerien global zu bieten haben. Sie ist einfach, ja, sie ist einfach Baerbock. Ich glaube, Baerbock wird so ein neues Wort. Also, bin mir ziemlich sicher, dass wir in 5 bis 8 Jahren einen DC-Comic bekommen, der Baerbock-Man oder
Ja.
Baerbock-Woman heißt, einfach um super zu übertreffen, ne? Da sind wir uns einig.
Menschen.
Die Frage ist, wir haben 3,3 Millionen Fachkräfte seit 2015 offiziell importiert und sind die schon alle in Lohn und Brot,
Ja,
Julian?
fast 50%. Das ist die Zahl, muss ich sagen, die ist auch sehr gut. Also 50% sind in Lohn und Brot. Ja gut, 50% halt nicht, aber gut, Menschen machen Fehler, aber gut, immerhin, das ist ja schon eine großartige Zahl. Ich würde sagen, nochmal 3,3 Millionen mehr und dann haben wir gar kein Problem mehr in Deutschland.
Ich habe heute in einem Video gesehen, Annalena Baerbock ist natürlich weitsichtiger als du und ich zusammen. Also ich hätte auch gesagt, 3 Millionen nochmal wäre gut. Aber Annalena Baerbock bewegt sich in einem Rahmen von, wir müssen 10 Millionen einfliegen. Das ist so die glorreiche Vision oder Vision der Außenministerin. Was dann natürlich wieder Innenpolitik wäre. Aber Annalena Baerbock ist einfach auch so gut, dass sie das nebenbei mitmacht.
Die macht das mit und die 10 Millionen sind auch, ich bin dafür, ja, ich bin auch wirklich dafür. Und diese ganzen Kollateralschäden, so ein bisschen Judenhass, ein bisschen Schwulenhass und so weiter, ja gut, man passiert halt, ne? Ja, sind so, naja, passiert halt manchmal, aber es geht um das große Ganze. Und ich glaube auch, weil wir wirklich tatsächlich auch ein großartiges Land sprechen wie Deutschland, wo die Produktivität nach unten geht, ich glaube, da braucht es wirklich produktive Einwanderung und Annalena Baerbock. Baerbock, Annalena Baerbock ist an im Wesentlichen dafür, das zu tun. Und ich bin dafür, weil das hat sich das Land
Ja,
redlich
also ich kann
verdient.
nur sagen, lasst uns die EU gemeinsam verenden.
Ja.
Und da arbeitet sie dran. Und dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende, mein Lieber. Schade eigentlich.
Ja, wenn es am schönsten ist, sollten wir aufhören. Die letzte Frage bleibt selbstverständlich. Was hast du denn von dieser Folge
Aha,
gelernt?
das habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe gelernt, dass Anne Will eine Lesbe ist. Wusste ich nicht. Wusste ich echt nicht.
Ja, das ist ja ganz kurz und bündig. Ich schreibe mir im Wesentlichen nichts auf. Liegt auch daran, dass ich dann, oder könnte auch daran liegen, dass es so mittelmäßig bei mir läuft. Was habe ich gelernt? Ja, ich würde sagen, ich habe gelernt, dass in der SPÖ wirklich die Leute noch so sind wie in Deutschland und so ähnlich, dass sie halt alles ausgrenzen oder ausschließen, was auszuschließen ist mit Koalitionen. Da bin ich mir dann auch ganz sicher, dass das damals mit dem Großdeutschen Reich gar keine so schlechte Idee war, weil die ticken ja ganz anders oder im Gegenteil ganz ähnlich. Und dann würde ich sagen, da passt das eine zum anderen. Ja, vielleicht ist der nächste Exportschlager nicht der Österreicher aus Deutschland, vielleicht kommt sogar ein Deutscher nach Österreich. Wer weiß das schon? Vielleicht ist es Annalena Baerbock.
Ja gut, dann bleibt wacker, bleibt heiter und bleibt bei den Chronisten des Irrsinns.